Hallo, ihr Süßmäuse. Wir schauen heute auf einen super spannenden Themenbereich. Wir sprechen eigentlich über zwei große Themen. Zum einen geht es um KI und den Ressourcenverbrauch von KI. Weil sich viele von euch das zweite Thema gewünscht haben, nämlich KI, SEO und Webseite. Was bedeutet die Zunahme an KI-Systemen für den Traffic auf unsere Webseite? Was bedeutet das für unser SEO? Was bedeutet das insgesamt für unsere Sichtbarkeit? Was gibt es an Dingen, die ich jetzt tun kann oder sollte? Wie ist das insgesamt einzuordnen? Was ist da meine fachliche Meinung dazu? Und ich bin jetzt leider so ein Mensch, der ungern über KI spricht und das Thema Ressourcenverbrauch ausklammert, weil ich es so unglaublich wichtig finde und ich finde halt, KI wird sehr gehypt und mir fehlt da total die differenzierte Betrachtung und ich finde, wir müssen, wenn wir über KI sprechen, auch darüber sprechen, was uns KI kostet und gerade was den Ressourcenverbrauch angeht, finde ich, hat KI halt einen sehr, sehr klaren Preis, der oft nicht so erwähnt wird. Der ist ein bisschen unsichtbar. Wir sehen von der KI auch eigentlich einfach nur die Web-Oberfläche, das Interface, mit dem wir interagieren und die Antworten, die wir bekommen und haben oft gar nicht ein Gespür dafür, was da eigentlich an riesigen Datenzentren hinten dran hängt. Also welche Rechenleistung notwendig ist, damit diese Antworten generiert werden können. Ne? Also das ist halt so ein bisschen so eine Webseite mit so einem Interface, wo wir ein bisschen tippen und wir sehen das oft losgelöst von dem tatsächlichen physikalischen, geografisch im Raum vorhandenen Rechenzentrum mit Computerleistung, das dafür eben notwendig wird. Das ist ganz logisch, das ist bei Cloud Computing Dienstleistungen auch so, das ist bei Streaming Dienstleistern und Netflix auch so. Das ist einfach so ein bisschen durch den Aufbau des Geschäftsmodells unsichtbar gemacht. Das ist halt was ganz anderes, als in so einen Supermarkt zu gehen und was zu kaufen. Da ist das eine ganz deutliche Verknüpfung, die halt unglaublich klar da ist. Bei KI haben wir das nicht. Und deswegen möchte ich da jetzt einmal so ein bisschen das Spotlight drauf scheinen und ich habe beeindruckende 20 Minuten über KI und den Ressourcenverbrauch gesprochen. Also ihr könnt etwa zu Minute 23 vorspringen, wenn ihr euch den Teil nicht anhören möchtet. Und dann gibt es nochmal 30 weitere Minuten wirklich Einordnung, okay, wie viele Menschen nutzen Suchmaschinen im Vergleich zu wie viele Menschen nutzen KI, welche KI-Systeme gibt es, was sind da so die Besonderheiten und dann, was bedeutet das für meine Webseite, welche Metriken kann ich tracken, was wissen wir schon, wo verlassen wir uns gerade noch auf Annahmen und auch Tipps mit, was kann ich konkret tun als Mensch, der die eine Webseite hat, wenn ich möchte, ne, dass ich nicht nur in Google, sondern auch in KI gefunden werde. Ich bin ultra gespannt. Ich liebe diese Podcast-Folge sehr. Ich denke, es wird eine meiner längsten Folgen bleiben, einfach weil ich zu dem Thema so unglaublich viel zu sagen habe. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Sehr, 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 sehr gerne könnt ihr, wenn ihr mit dem Hören fertig seid, mir dann einmal entweder hier als Kommentar oder per E-Mail oder in Instagram euer Feedback schicken und mir sagen, okay, wie hat euch das gefallen? Sind eure Fragen beantwortet worden? Fände ich ultra cool zu hören. So, und jetzt, let's go. Also, lasst uns mal über KI und den Ressourcenverbrauch von KI sprechen. Und zwar arbeiten und antworten die KI-Systeme ja nicht im luftleeren Raum. Das sind ja im Endeffekt Computerprogramme. Sprich, die brauchen auch Computer, die die Rechenleistung erbringen. Also KI-Systeme brauchen große Rechenzentren. Das könnt ihr euch vorstellen wie große Fabrikgebäude. Stark vereinfacht gesprochen voll mit Computern. Und die kombinierte Leistung aller dieser Computer zusammengenommen ergibt dann die Leistung des KI-Systems. Für Cloud Computing, also Cloud-Dienstleistungen, hat man auch schon Rechenzentren gebraucht, die dann eben für die Datenspeicherung verwendet wurden. Und gleichzeitig ist es so, dass die KI-Rechensysteme von ihrer Infrastruktur her nochmal ganz anders sind als die Rechensysteme für Cloud Computing, weil die KI-Systeme sehr, sehr viel Rechenleistung benötigen und dadurch die Prozessoren untereinander anders miteinander verknüpft und vernetzt werden müssen, viel, viel intensiver arbeiten und leisten müssen. Und das bedeutet insgesamt zum einen, die erhitzen sich ja bei der Arbeit, also die müssen viel stärker gekühlt werden. Und zum anderen bedeutet das, für die KI muss man einfach neue Rechenzentren bauen. Und momentan ist es so, dass 50% etwa dieser Rechenzentren sich in den USA befinden. Dann kommen China und Indien, wo auch sehr, sehr stark die Rechenzentren neu gebaut werden. Und am Ende kommt im Endeffekt Europa. In Europa gibt es andere Gesetze, andere Regulationen. Da wird dann beim Bau mehr auf die Nachhaltigkeit geachtet und im Endeffekt sind wir nicht bei den Vorreitern dabei, was Bau von KI-Rechenzentren angeht. So, und im Endeffekt hängt eben genau an diesen Rechenzentren auch der enorme Ressourcenverbrauch, weil, also zum einen müssen die ja gebaut werden, dafür braucht es Land, ein Baugrundstück, eine Fläche, auf der so eine, ich sag jetzt mal, große Fabrikanlage, so ein großes Rechenzentrum gebaut werden kann. Dann habe ich schon angesprochen, die Prozessoren, die müssen gekühlt werden, dafür wird Wasser verbraucht und um das Ganze zu betreiben, also die Rechner am Laufen zu halten, wird Strom verbraucht und insgesamt entstehen dabei, wie bei allen anderen Industrien, auch CO2-Emissionen. So, das ist im Großen und Ganzen, sind das die Faktoren, die wir uns anschauen müssen, wenn wir über KI und Ressourcenverbrauch sprechen. Genau. Momentan ist es so, dass nicht nur, aber zu einem sehr großen Teil diese Rechenzentren tatsächlich direkt von KI-Firmen gebaut werden. Also Microsoft, Amazon, Google, Meta, die bauen direkt für sich diese Rechenzentren und nutzen die dann auch für die eigene KI. Und wir können, also ja, es gibt verschiedene Quellen zum Thema ökologischer Fußabdruck von KI, Ressourcenverbrauch von KI, gibt es von der UN vom Institut, UN-Institut für Wasser, Umwelt und Gesundheit gibt es zum Beispiel einen Bericht aus, ich glaube, der ist noch aus 2026, also aus diesem Jahr, der das näher beleuchtet. Es gibt auch verschiedene Berichte von Greenpeace und dann nochmal, ich sag mal, eher allgemein gehaltenere Webseiten, die aufklären zum Thema KI und vielleicht ein bisschen KI-positiver sind, sage ich jetzt mal. Und wenn man sich dann da einmal durchliest und das ein bisschen analysiert und bewertet, na, dann kommt man, wie gesagt, okay, auf Fläche, Wasserverbrauch, Stromverbrauch, CO2-Emissionen. Und wir schauen uns jetzt diese verschiedenen Faktoren jetzt nacheinander einmal an. Beim Stromverbrauch ist es aktuell schon so, dass KI 1,5% des weltweiten Stromverbrauchs stellt. So, wie setzt sich der weltweite Stromverbrauch zusammen? Das ist der komplette Strom, der weltweit über verschiedene Industriezweige und auch in Privathaushalten verbraucht wird. Ne, dazu gehört Industrie, der Gebäudesektor, Kühlung, Wärmepumpen sind große und relativ neue Bestandteile und Verkehr und wie gesagt eben auch KI. Ich habe keine gute Quelle dazu gefunden zu Vergleichswerten, also wie der Stromverbrauch in anderen Sektoren ist im Vergleich zu KI. Aber wie gesagt, aktuell liegt der Stromverbrauch von KI bei 1,5% des weltweiten Stromverbrauchs und die Prognosen sind, dass das auf etwa 3-4% noch ansteigen soll, weil KI sich ja gerade als Sektor stark im Wachstum befindet. Und wenn wir auf den Stromverbrauch gucken, macht es dann auch immer noch Sinn zu schauen, was ist die Stromquelle, ne, wenn man ein bisschen Richtung Nachhaltigkeit schaut. Ist das Strom aus fossilen Quellen oder aus erneuerbaren Quellen? Und da ist es so, dass aktuell der Strom für die KI-Systeme zu 40-60% aus nachhaltiger Energie stammt. Das sind die Selbstangaben der großen KI-Firmen. Also die sagen, okay, momentan ist der Strom, den unsere LLMs nutzen, der stammt zu 40-60% aus nachhaltigen Quellen. Und gleichzeitig liegt das aber schon unter den Klimazielen der Unternehmen. So, daraus ergeben sich jetzt mal im Endeffekt zwei Herausforderungen. Das erste ist, wie schon gesagt, okay, wie nachhaltig ist der Strom, der dafür verwendet wird? Und das zweite ist natürlich, dass in der Region, in der so ein Rechenzentrum steht, insgesamt der Stromverbrauch ansteigt. Also, weil Rechenzentrum war vorher nicht da. Rechenzentrum braucht viel Strom, das heißt, der Stromverbrauch steigt. Und das beeinflusst ja insgesamt die Nachfrage. Und da ist dann die Frage, okay, kann das Stromnetz, das Lokale, das leisten oder nicht? Entstehen da Engpässe und wie beeinflusst das auch die Preise? Weil natürlich, wenn Engpässe entstehen, weil insgesamt mehr Strom benötigt wird, dann gehen die Preise hoch, dann wird Strom für Privatverbraucher und aber auch für die Industrie teurer. So, also das mal ganz allgemein gesagt. Dann können wir einmal auf das Thema CO2-Emissionen noch schauen. Da ist es aktuell so, dass die CO2-Emissionen der KI-Systeme bei 2,5-3,7% wieder der weltweiten CO2-Emissionen liegen. Und damit sind die schon höher als der Beitrag der Luftfahrtindustrie. Also KI generiert mehr CO2-Emissionen als Flüge weltweit betrachtet. Und als Vergleichswerte habe ich die Stahlindustrie und die Zementindustrie mitgebracht. Da liegen liegt der Anteil der CO2-Emissionen am globalen Wert bei jeweils 7% und 8%. So, damit ihr einen Vergleich darauf habt, okay, wie steht KI da? Also bei der Stahl- und Zementindustrie, die große Kontributoren sind zu den weltweiten CO2-Emissionen. Da liegen die Emissionen bei 7-8% und KI liegt eben bei 2,5-3,7%. So, und natürlich ist die Tendenz noch steigend, das ist wie beim Strom. KI ist ein großes Wachstumsfeld, das heißt, hier ist auch die Prognose so, dass die CO2-Emissionen langfristig noch nach oben gehen werden. Und dann haben wir noch das Thema Wasserverbrauch, was tatsächlich, ja, also ich finde, Wasserverbrauch ist halt schon eins der besonders kritischen Themen beim Thema KI. Um diese Rechenzentren kühl zu halten, wird Wasser verwendet. Das wird verdampft, um die Prozessoren zu kühlen und aktuell wird da in der Mehrheit der Fällen einfach Trinkwasser für verwendet. Es gibt da auch andere Möglichkeiten. Also man kann zum Beispiel Abwasser verwenden, aufbereitetes Abwasser zur Kühlung, das dann verdampft wird. Oder Es gibt AI-Systeme, die eben andere Kühlungsmethoden verwenden. Es kann mit Luft gekühlt werden. Es gibt auch in sich geschlossene Kühlungssysteme, wo dann quasi das Wasser nicht, ich sage in Anführungszeichen, verloren geht. Aber was aktuell eben mehrheitlich genutzt wird, sind Systeme, bei denen Trinkwasser zur Kühlung verwendet wird und es wird verwendet, indem es quasi verdampft wird. Das heißt, es ist dann aus dem lokalen Kreislauf weg und fällt irgendwo anders als Niederschlag zurück auf die Erde. So. Von was für Werten sprechen wir da? Jetzt muss ich mal geschwind gucken. So einmal die englischen Billionen umrechnen müssen. Also, der Wert für 2023 ist, 66 Milliarden Liter Wasser wurden zur Kühlung von KI-Systemen verwendet. Die Prognose für 2030 ist 664 Milliarden Liter Wasser. Das sind keine kleinen Zahlen. Wir haben dann gestern, ich habe nochmal extra nachgeguckt, wir haben dann gestern auch darüber diskutiert, ob das realistische Werte und realistische Angaben sind. Es ist so, dass eine Eingabe in ein KI-System und dann die darauf folgende Antwort, das war verbrauchen etwa, ich meine, es waren 32 Milliliter Wasser und der Industry Benchmark, der durchschnittliche Wasserverbrauch über 20 bis 10 bis 20 Prompts hinweg sind 500 Milliliter Wasser. Also die KI-Firmen sagen, eine Konversation mit unserer KI basiert im Durchschnitt auf 10 bis 20 Prompts und dafür werden im Durchschnitt eben 500 Milliliter Wasser verbraucht. So, ist auch eine Hausnummer. Jetzt ist es so, dass es tatsächlich aktuell schon zu Problemen führt. Die Rechenzentren werden oft in wasserarmen Regionen gebaut und das führt zu Problemen mit der Trinkwasserversorgung für Privathaushalte und auch mit der Wasserversorgung für die Landwirtschaft. Die US-Staaten, bei denen das aktuell schon problematisch ist und wo an Regulierungen und Gesetzesentwürfen gearbeitet wird, um da eben für die KI-Firmen Regeln aufzustellen, sind Arizona, Iowa und Nevada. Das sind die Beispiele, die ich gefunden habe. Und Microsoft selber sagte 2023 in ihrem Sustainability Report, 42% des Wassers, das für die Kühlung der Rechenzentren, hier ein bisschen Deutsch-Englisch-Wirrwarr im Kopf, also 42% des Wassers, das zur Kühlung von Rechenzentren verwendet wird, stammt aus Regionen, die klassifiziert sind als Water Stress, also wo schon eine Wasserarmut vorliegt. Und insgesamt möchte Microsoft bis 2030 Water Positive werden, das heißt mehr Wasser einspeisen, als sie verbrauchen, aber es ist unklar, wie genau das aussehen soll. Und ja, da bleibt ein bisschen abzuwarten, ob das tatsächlich umgesetzt wird. Was man alternativ tun könnte, da hatte ich schon ein bisschen was dazu gesagt, aber im Endeffekt, na, dass man Abwasser verwendet anstatt Trinkwasser, dass man bei den Kühlsystemen sich für ein anderes Design entscheidet. Dann so ein bisschen der Punkt, die AI-Rechenzentren werden oft in geografischen Regionen gebaut, die relativ warm sind. Und dadurch steigt die Kühlungsleistung insgesamt noch an, warme Region und Abwärme durch KI-Systeme ist quasi doppelte Hitze. Wenn man in kälteren Regionen baut, dann ist nicht so viel Kühlleistung notwendig. Das ist die eine Seite und andererseits, finde ich, muss man da aber auch immer den Blick auf das komplette ökologische System haben. Ich habe neulich gelesen, dass es zum Beispiel ein neues Start-up gibt, das möchte die Rechenzentren im Ozean versenken. Also die haben ein Konzept entwickelt, bei dem die Rechenzentren in so Container gepackt werden, die dann wasserdicht versiegelt werden und die dann quasi im Meer versenkt werden, weil dadurch dann die Kühlungskosten wegfallen, was sicherlich machbar ist. Und es wird dann so verkauft, dass dann eben keine Kühlung mehr notwendig ist, aber die Rechner, die laufen ja trotzdem, also die generieren ja trotzdem Hitze. Das ist dann halt das Meer, das das kühlt und dadurch steigt die Meerestemperatur. Fischis sind sehr empfindlich für Schwankungen in der Umgebungstemperatur. Meeresströmungen reagieren auch auf eine veränderte Wassertemperatur. Also ich finde, da ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass man da dass man das einfach nicht außer Acht lässt, ne, was das mit dem Ökosystem macht, ne, was für einen Impact das haben kann. Und das Gleiche gilt natürlich auch für, wenn an Land gebaut wird, auf Fläche, wie viel Abwärme strahlt so ein Rechenzentrum ab und was für einen Impact hat das auf die Pflanzen und die Tiere in der näheren Umgebung. Und wenn man das besonders in Regionen baut, die geografisch kühler sind, was für einen Impact hat es dann da, wenn, weiß ich nicht, in einem Radius von x Metern einfach die Umgebungstemperatur um ein halbes Grad ansteigt oder so. Ne? Also ich habe ein bisschen das Gefühl, das sind Aspekte, die hat keiner so wirklich auf dem Schirm. Und gleichzeitig sind es halt Aspekte, die einen ziemlich großen Impact haben, wo man dann in 10 Jahren merkt, ah ja Mist, war vielleicht nicht so gut, was wir gemacht haben. Genau, deswegen finde ich es tatsächlich total wichtig, dass man das sehr ganzheitlich und differenziert betrachtet, die Sache mit dem Wasserverbrauch und der Kühlung. So, und dann werden für die Rechner, die in den Rechenzentren stehen und arbeiten, ja auch Rohstoffe benötigt. Ne? Also da werden ja Metalle, seltene Erde, Mineralien und so weiter verarbeitet, damit dann da eben diese Rechner mit ihren Prozessoren stehen und arbeiten können. Und da dürfen wir uns halt auch nochmal fragen, okay, wo kommen die Rohstoffe her, in welchen Ländern werden die abgebaut, wie sieht dort das Arbeitsrecht aus, wie sieht dort der Schutz der Arbeitenden aus, ne? Wie sieht es aus mit Kinderarbeit, gerade wenn jetzt prognostiziert ist, also bis, oh, ich glaube 2030 sollen 3000 weitere Rechenzentren gebaut werden. Weltweit, sagen die großen KI-Firmen. So, ne, das ist die, so, kann es nicht wirklich Langzeitprognose sagen, aber ist eben die Prognose für die nächsten Jahre. Ne, da ist ganz klar, okay, da werden jede Menge Rohstoffe verarbeitet und dann darf man auch mal hinschauen und sagen, okay, und genügt das meinen ethischen Anforderungen, die Herkunft dieser Rohstoffe, der Abbau dieser Rohstoffe. Um einfach nochmal aus einem komplett anderen Blickwinkel auf die Sache drauf zu schauen. So, und jetzt haben wir hier einmal einen ganz, ganz großen Bogen geschlagen. Aber ich finde es halt einfach total wichtig, gerade weil KI gerade so ein riesengroßes Trendthema ist, weil da so viel Geld hinfließt, weil da so viel Werbung für gemacht wird, weil auch so in der Online-Business-Bubble ja gefühlt jeder KI nutzt, jeder für irgendeine Form von Arbeit mit KI auch Werbung macht, dass wir da einfach auch nochmal differenziert drauf schauen und sagen, okay, und es ist jetzt auch, wir haben, also anders, dass man da nochmal differenzierter drauf schaut und sagt, okay, ja klar, wir sehen da sehr, sehr viele Vorteile, eine Zeitersparnis, blablabla. Aber was sind denn die Nachteile? Ne? Und ich finde halt gerade, was das Thema Ressourcenverbrauch angeht, gibt es halt sehr, sehr konkrete Nachteile, die uns auch jetzt einfach schon bewusst sind. Und da dürfen wir dann halt auch für uns selber abwägen oder zumindest einfach mal hinschauen und eine informierte Entscheidung treffen. So, das finde ich ganz, ganz wichtig. Mhm. Genau. Und da haben wir noch nicht über das Training der Systeme und über das Thema Urheberrecht und über das Thema Bias und was weiß ich nicht, was alles gesprochen. Also ich finde, das ist ein super komplexes Thema. Ich könnte da jetzt noch eine sehr lange Zeit weiterreden. Genau. Aber jetzt schauen wir uns stattdessen einfach einmal an, den Themenkomplex SEO und KI und was bedeutet das für eure Webseite? So, und das wird der inhaltlich denseste und wahrscheinlich fachbegrifflichste Text-Content-Piece, den ich je machen werde. Genau, weil wir schauen jetzt zunächst mal, wie viele Menschen nutzen denn Suchmaschinen versus wie viele Menschen nutzen denn KI aktuell, damit wir da mal konkrete Zahlen haben und den Hype auch so ein bisschen einordnen. Wenn ich über Suchmaschinenoptimierung spreche, dann spreche ich immer über Optimierung für Google, weil Google hat sowohl bei der mobilen Suche als auch bei der Desktop-Suche einen Marktanteil von über 90% und alle anderen Suchmaschinen, die es noch gibt, teilen sich die letzten 10%. Das heißt, wenn ich von SEO spreche, dann geht es konkret um Google. Und Google bekommt mehr als 5 Billionen Suchanfragen pro Jahr. Das heißt täglich 13,7 Milliarden Suchanfragen. Das sind Daten von Google selber. Die sind ziemlich aktuell. Vor 2 Jahren hatten sie noch ungefähr halb so viele tägliche Suchanfragen. Und bei KI ist es so, da schauen wir jetzt zuerst mal auf die großen KI-Systeme, die es gibt und wie sich da der Marktanteil prozentual verteilt. Wir haben ChatGPT von OpenAI, die haben etwa 55% Marktanteil. Dann gibt es Gemini von Google/Alphabet. Die haben 25% Marktanteil. Dann gibt es Claude von Anthropic. Die haben etwa 6% Marktanteil, wachsen aber gerade stark. Dann gibt es DeepSeek. Das ist ein chinesisches Startup, eine chinesische KI. Die hat etwa 3,7% Marktanteil und Perplexity ist bei etwa 1,6%. So, und dann gibt es noch kleinere Firmen/kleinere KIs. So. Das heißt, immer noch der aktuelle Marktführer ist OpenAI mit ChatGPT. Und das ist ganz gut, weil zu ChatGPT haben wir tatsächlich Daten. ChatGPT verarbeitet täglich rund 2,5 Milliarden Anfragen. Nochmal kurz zum Vergleich, bei Google sind es 13,7 Milliarden, bei ChatGPT sind es 2,5 Milliarden. Klar, die Tendenz ist steigend, aber man sieht schon, dass die Google-Anfragen noch sehr, sehr stark überwiegen, dass KI bisher noch nur einen kleinen Anteil ausmacht. Zu den anderen KI-Systemen habe ich keine guten Daten zu den täglichen Anfragen. Wir können aber die Nutzerzahlen vergleichen und dazu was ableiten dann. Also, ne, wir wissen, ChatGPT hat täglich etwa 2,5 Milliarden Anfragen. Und hat monatlich 5,6 Milliarden Nutzer, das sind Menschen, die die Webseite aufrufen. Also 5,6 Milliarden. Im Vergleich dazu hat Claude 953 Millionen monatliche Nutzer und Gemini 900 Millionen monatliche Nutzer. Das heißt, das ist ein ganz, ganz, ganz deutlich geringerer Prozentsatz. Und das heißt dann auch wiederum, ja klar, durch andere KI-Systeme kommen noch weitere Anfragen dazu, die 2,5 Milliarden täglichen Anfragen von ChatGPT, da muss noch plus x dazu gerechnet werden durch Menschen, die eben andere KI-Systeme benutzen. Aber die Nutzerzahlen der anderen KI-Systeme sind momentan einfach noch deutlich geringer. Und sprich, dementsprechend die Anfragen, die noch zusätzlich dazukommen, die führen zwar insgesamt schon nochmal zu einem Zuwachs, dann sind wir vielleicht nicht bei 2,5 Milliarden täglichen Anfragen, sondern bei 3 Milliarden oder 3,5 Milliarden täglichen Anfragen. Aber again, bei Google sind wir bei 13,7 Milliarden täglichen Suchanfragen. Und sowohl bei KI als auch bei Google bisschen den KI-Hype einzuordnen, um kurz zu sagen, hey, die Datenbasis sagt schon, dass KI ein starkes Wachstumsfeld ist, aber aktuell ist die absolute Mehrheit der Suchanfragen läuft über Google. Und vermutlich wird es auch noch eine ganze Weile lang so bleiben. Und wenn wir über Google sprechen, schauen wir jetzt auch nochmal einmal geschwind auf Gemini, also auf Googles markeneigene KI, weil Google selber sagt inzwischen, Google Search ist AI Search, die Google Suche ist eine KI-Suche, weil Google ja inzwischen auch innerhalb der Google Suche KI-Features integriert hat. Ne? Also es gibt die AI Overviews und es gibt den AI Mode. Die AI Overviews, das sind die kurzen KI-Zusammenfassungen innerhalb von der Google-Suche. Die kennt ihr bestimmt alle. Die sind jetzt, glaube ich, seit anderthalb Jahren ausgerollt hier in Deutschland. Dann gebt ihr einen Begriff in das Suchfeld ein und bekommt an Position 0, also ganz, ganz oben an allererster Stelle, eine KI-Zusammenfassung, bevor überhaupt die ersten organischen Treffer kommen. So. Und die AI Overviews haben 2 Milliarden monatliche Nutzer. Und der AI Mode, ich weiß nicht, ob euch das schon ein Begriff ist, das ist eine Konversationssuche direkt innerhalb der Google-Suche, die ist hier in Deutschland noch nicht verfügbar. Und der AI Mode, der hat 1 Milliarde monatliche aktive Nutzer. Das Spannende an dem Konzept ist halt einfach, dass die KI in Google selber integriert wird. Also das Google-KI-Ökosystem ist ein bisschen anders als das von den anderen KI-Systemen. Weil bei ChatGPT oder bei Claude ist es ja zum Beispiel so, dass man die App oder die Browser-Anwendung öffnet, die Webseite öffnet und dann da in einem Konversationsfeld innerhalb eines Gesprächs oder simulierten Gesprächs im Endeffekt nach Antworten sucht. Und bei Google ist es so, dass die Google-KI zum einen ja schon eigenstehend ist, zum anderen ist sie in sehr, sehr viele Google-Produkte eingebunden, also auch in die Google-Smartphones zum Beispiel. Und dann ist es natürlich so, alle Menschen, die die Google-Suche nutzen, haben im Endeffekt die Möglichkeit, die Google-KI zu nutzen, weil das integriert ist. Das macht den Blick auf die Google-KI einfach insgesamt ein bisschen komplexer. So, das einfach mal zur Einordnung überhaupt vom Thema KI versus Google-Suche und auch zu so einem kurzen Vergleich der KI-Systeme untereinander und ja, was es da für Unterschiede gibt. Und jetzt ist es einfach insgesamt so, dass es da im Endeffekt, seit die ersten großen KI-Programme online gegangen sind, sehr viel Panikmache gibt. Was das denn bedeutet für Webseiten und Website-Klicks, wenn die Menschen nicht mehr über Suchmaschinen suchen, sondern über KI-Systeme. Und wo man Angst machen kann, kann man natürlich auch mal super Geld verdienen. Und deswegen schauen wir jetzt einfach nochmal auf die Datenbasis. Und die sieht so aus. Die Website-Klicks gehen zurück, weil es zum Beispiel in Google jetzt integrierte KI-Antworten gibt. Das wissen wir schon länger, dass die Website-Klicks zurückgehen. Die Zero-Click-Suche, also eine Suche, bei der Begriffe ins Suchfeld eingegeben werden, dann wird gesucht und dann wird nicht auf einen weiterführenden Link geklickt. Das ist eine Zero-Click-Suche und die liegt aktuell bei fast 70% aller Suchen. Und das ist ein deutlicher Anstieg, den man auch ganz klar sehen kann über die letzten 2 Jahre hinweg. Und das ist natürlich Mist. Für Menschen, die davon leben, ne, dass andere Menschen auf ihre Website klicken. Und jetzt ist es aber gleichzeitig so, dass die Klicks, die trotzdem noch ankommen, sind qualifizierter. Das heißt, die Leute sind kaufbereiter. Lass mich mal überlegen. Wir machen jetzt einen mini kurzen Exkurs in die Customer Journey. Also es ist ja so, dass Menschen nicht, wenn sie zum ersten Mal deinen Namen lesen, direkt bereit sind, Produkte oder Dienstleistungen von dir zu kaufen, sondern man braucht dann sogenannte Touchpoints, also die müssen mehrfach mit deinen Inhalten und dir und deiner Marke in Berührung kommen, bis sie an dem Punkt stehen, wo sie sagen, okay, ja, jetzt möchte ich was kaufen. Und die Veränderung, die wir durch KI sehen, ist, dass der Zeitpunkt, an dem die Menschen auf deine Webseite kommen, zu dem Zeitpunkt sind sie jetzt schon kaufbereiter, als sie eben noch vor ein paar Jahren waren. Das heißt, sie verbringen insgesamt zum Beispiel weniger Zeit auf deiner Webseite, sie lesen sich nicht noch 20 Blogartikel durch, sondern sie wissen schon relativ genau, was sie wollen, was sie brauchen, und der Weg von, okay, Person X kommt zum ersten Mal auf deine Webseite zu, Person X kauft was von dir, der ist einfach dann kürzer geworden. Das war jetzt über Jahre hinweg so ein bisschen die Vermutung, und es war aber unklar, weil im Endeffekt, man muss halt Daten sammeln und Daten analysieren, und KI, das Thema war noch so neu, dass eben die Daten noch nicht da waren, und jetzt sind die Daten da und wir haben das belegt, ja, die Klicks, die ankommen, sind von Menschen, die kaufbereiter sind, die haben eine längere Verweildauer und mehr Klicks innerhalb der Webseite beim ersten Besuch. Also die klicken nicht drauf, schauen kurz und sind wieder weg, sondern die klicken drauf, lesen sich was durch, klicken weiter, lesen wieder, klicken weiter. Und das ist ein Zeichen dafür, dass sie sich schon mit dir und mit dem Thema vertraut gemacht haben und dass sie schon näher dran am Kauf sind. Genau. Und eine weitere große Frage, die im Zusammenhang mit KI aufgekommen ist über die letzten Jahre, ist, wie können wir denn tracken, was KI für unsere Webseiten bedeutet? Na, das ist das, was ich gerade gesagt habe mit, ja, wir haben jetzt eine Weile lang vermutet, dass die Menschen dann kaufbereiter sind, aber wir hatten halt die Daten noch nicht. Da war jetzt lange einfach relativ viel Unklarheit da. Ja, weil es noch so ein neues Thema war, weil noch nicht ganz klar war, was für KPIs wichtig werden, welche Daten man überhaupt tracken kann oder sollte, um dann auch zu aussagekräftigen Antworten zu kommen. Und da haben wir jetzt einfach auch zum Glück ein bisschen mehr Klarheit. Ich sag mal ganz allgemein, können wir für unsere Webseite festlegen, ob sie überhaupt von KI gelesen werden darf oder nicht. Das dürfen wir auch für Google und für Suchmaschinen machen. Und für KI können wir das auch machen. Also wir können sie, die KI-Crawler über die Robots Text einschließen oder ausschließen. Und wir können auch eine zusätzliche LLMS-Text erstellen, die nochmal konkrete Hinweise beinhaltet, wie eine KI deine Webseite lesen und verstehen soll. So, das ist ein bisschen technisch. Deswegen gehen wir da jetzt einfach nicht näher drauf ein. Wenn du deine Webseite durch einen Webdesigner oder eine Webdesignerin hast erstellen lassen, dann ist das Thema Robots Text für dich eh abgehakt. Und wenn nicht, spreche ich nachher, wenn ich über meine Tipps spreche, da nochmal ganz kurz drüber. Genau. Und was wir konkret tracken können, ist, wir haben jetzt inzwischen die Möglichkeit, KI-Zugriffe in Google Analytics zu tracken. Und wir haben auch seit kurzem Leistungsdaten zu KI direkt in der Google Search Konsole. Das ist super, super cool, weil wir so einfach besser verstehen können, welchen Impact überhaupt die KI-Systeme haben auf die Nutzerzahlen deiner Webseite und auf deine Conversions und deine Verkäufe. Und gleichzeitig ist es jetzt halt aber so, ne, das sind halt Google-Produkte. Das heißt, die Daten sind auch nur für AI Overviews und für den Google AI Mode, also für die Google-spezifische KI ausgelegt, weil wir müssen halt im Hinterkopf behalten, die verschiedenen KI-Systeme, da hängen verschiedene Firmen dran, das sind eigentlich Konkurrenten. Und bei den Suchmaschinen, ja klar, ist Google Marktführer und zur Suchmaschinenoptimierung gehören eben die Google Search Console und Google Analytics, das sind wieder Google-eigene Produkte, die sind halt wieder auf Google optimiert und entsprechend dann halt auch auf die Google KI optimiert. Und dementsprechend haben wir Daten, aber man muss dann halt doch wieder Dinge ableiten und Vermutungen anstellen für halt andere KI-Systeme. So, und was können wir jetzt uns zum Beispiel in der Google Search Console anzeigen lassen und was verrät uns das? Wir können sehen, die Impressionen unserer Webseite in AI Overviews und AI Mode, das heißt, wie oft werden wir erwähnt für ein bestimmtes Keyword. Also wenn eine Person ein bestimmtes Keyword eingibt und dann gibt die Google KI innerhalb der Google-Suche eine Zusammenfassung und verlinkt dann da unterschiedliche Webseiten, dann kriegen wir quasi angezeigt, okay, wie oft tauchen wir auf in diese Zusammenfassung. Das ist eine Zahl einfach, aber die sagt noch nichts über die Klicks auf unsere Webseite. Die Klicks auf unsere Webseite aus den AI Overviews oder dem AI Mode raus trackt Google auch nicht. Also dazu haben wir weiterhin keine Daten. Wir können aber sehen, also welche konkreten URLs in den KI-Antworten erscheinen, was halt schon mal ganz gut ist, weil uns das sagt, okay, welche Unterseiten unserer Webseite performen gut für KI und im Vergleich dazu auch welche nicht. Und dann können wir jetzt ganz klassische Inhalte können wir sehen, okay, in welchen Ländern werden die Inhalte ausgespielt und welche Geräte sind verwendet. Das ist jetzt meiner Meinung nach für uns nicht so sehr interessant. Ne? Aber die Impressionen sind schon mal spannend und die konkreten URLs auch. So, das war jetzt einmal eine Runde Hintergrundinformationen. Um für euch einmal einzuordnen, okay, wie sieht's aus? Google versus KI. Was wissen wir über Anfragen und über Nutzerzahlen? Und KI und Webseite, was wissen wir, was kann eigentlich überhaupt gecheckt werden? Und jetzt schauen wir nochmal da drauf, warum die Branche so in Aufruhr ist, sage ich jetzt mal. Ich habe ja schon gesagt, die Website-Klicks gehen runter und die Website-Klicks gehen wirklich signifikant runter. Das ist natürlich Mist und macht Angst und damit können andere Unternehmen auch super gut Angst machen. Meiner Meinung nach ist die Tatsache, dass die Klicks runtergehen, liegt nicht nur an den KI-Antworten, sondern insgesamt ist Google strenger geworden in der Bewertung von Webseiten. Da gab es ganz, ganz viele Spam-Updates und Anpassungen, eigentlich seit 2022 schon, seit ChatGPT so an Bedeutung gewonnen hat. So gleichzeitig damit ist Google viel, viel strenger geworden in Bezug auf, welche Inhalte erzielen ein gutes Ranking. Und das bedeutet, dass für viele Webseiten ist das Ranking deutlich gefallen bei vielen Keywords und die Zugriffe einfach auch. Na, das kann man sehen bei vielen Webseiten. Ich sage jetzt auch mal solo-selbstständige kleine Unternehmen, die vielleicht 2020 noch so 3.000 bis 5.000 Klicks pro Monat hatten, dass das schlagartig eingebrochen ist. Man kann dann immer sehen, okay, Google macht ein Update und dann so einen Monat später bricht es ein und halt schon gut und gerne mal um 50%. Ne? Das ist halt wirklich Mist. Es hängt halt nur nicht zwangsläufig mit KI zusammen oder nicht ausschließlich mit KI zusammen. Und die Argumentation in Bezug auf weniger Klicks ist aber trotzdem, naja, das heißt ja, SEO funktioniert nicht mehr, weil das liegt an KI und dann brauchst du jetzt eben Optimierung für KI. Und ich gebe euch jetzt einmal kurz die Akronyme, die da so im Raum stehen und die Bedeutung. Und es gibt dann GEO, das steht für Generative Engine Optimization. Also SEO steht ja für Search Engine Optimization, also Suchmaschinenoptimierung, und GEO steht für Generative Engine Optimization, also für generative Maschinen zu optimieren, also für KI-Systeme, ne? Weil die großen KI-Systeme, von denen wir sprechen, das ist ja generative KI, die generieren Antworten für uns. So. Und das bedeutet, wenn man halt dann GEO macht, optimiert man für Anfragen innerhalb von KI-Systemen. Dann gibt es AEO, Answer Engine Optimization. Das optimiert für die in die Suchmaschinen integrierten KI-Systeme, also im Endeffekt für Google und ein bisschen für Bing, dass man in den KI-Antworten der Suchmaschinen ausgespielt wird. Und dann gibt es allgemein noch den Begriff AIO, AI Optimization. So, um einfach mal ein bisschen Klarheit ins Begriffswirrwarr zu bringen. Und dann bin ich halt der Meinung, das ist Bullshit. Du brauchst einfach weiterhin gutes SEO. Nur wird jetzt halt klar, dass gutes SEO mehr ist als, da verwende halt Keywords. Und an der Stelle müssen wir gleichzeitig zwei Dinge im Auge behalten. Punkt 1. Eine gute Keyword-Strategie ist weiterhin wichtig. Eine gute Keyword-Strategie macht, dass sich deine Suchanfragen auf unterschiedliche Unterseiten deiner Webseite verteilen. Das heißt, du hast viele stabile Säulen, über die die Menschen auf deine Webseite zugreifen. Und es ist dann einfach insgesamt ein stabileres Fundament für deine Webseite. Das heißt, wenn du Zugriffe über eine dieser Unterseiten verlierst, weil Google irgendwas anpasst oder weil ein Konkurrent oder eine Konkurrentin dich von einem umkämpften Keywordplatz vertreibt, sage ich jetzt mal, dann fällt es insgesamt nicht so sehr ins Gewicht, weil du auf vielen kleinen Säulen gut aufgestellt bist. So. Und natürlich stellt eine Keyword-Strategie auch immer sicher, dass du über Themen schreibst, die die Menschen interessieren, was halt auch so die Grundvoraussetzung ist dafür, dass Menschen deine Inhalte konsumieren wollen. So. Und gleichzeitig ist es halt so, deine Webseite muss technisch gut aufgestellt sein. Deine Ladezeit muss so sein, dass die Leute nicht denken, boah, dauert ewig, ich habe keinen Bock mehr. Deine Inhalte müssen halt auch fachlich korrekt sein und deine Sprache, schrägstrich deine Textqualität, sollte halt auch so sein, dass dein Text gut zu verstehen ist und die Formatierung sollte so sein, dass man ihn gut lesen kann. Und das ist für Menschen wichtig, aber es ist auch für KI-Systeme wichtig. Und es ist auch für Google wichtig, weil Google halt auch ein Computerprogramm ist und Computerprogramme haben zum Beispiel Probleme mit so diesen klassischen deutschen Schachtelsätzen, wo dann man über 5 Zeilen hinweg super komplexe Formulierungen mit wenn, dann, der, ich habe leider jetzt kein gutes Beispiel verrat, aber ey, deutsche Schachtelsätze sind halt einfach für Computerprogramme schwierig zu lesen. Computerprogramme mögen lieber so kurze Subjekt-Verb-Objektsätze. Und ich kenne auch Webseiten, die früher rein für Google optimiert haben und wo man jetzt merkt, ja, da ist schon ein Shift da, ne, für, da ist KI auch mehr im Fokus. Und da merkt man an den Inhalten, die Sätze sind kürzer geworden. Die Absätze sind 2 bis 3 Zeilen. Das macht es für die KI einfacher zu lesen. So. Genau. Aber jetzt machen wir hier einfach einen sauberen Cut und ich spreche einfach einmal generell über meine Tipps. Was kannst du tun, damit du nicht nur in Suchmaschinen, sondern auch in KI-Systemen gefunden wirst? Weil das ja hier das eigentlich Spannende ist. So. Und zwar bin ich der Meinung, wir fangen jetzt einfach mal bei den Keywords an, ne? Also Keywords recherchieren oder recherchieren lassen und dann ne, hab deine Keyword-Strategie klar, und zwar, wir müssen über Freude reden, weil ich das Gefühl habe, dass SEO oft so wahrgenommen wird, dass es halt trocken ist und strategisch und logisch, und man darf dann nicht mehr über die Themen reden, die einem Spaß machen, sondern nur noch über das, was sinnvoll ist. Und es ist halt so, dass ihr es dann potenziell halt gar nicht macht, weil ihr keinen Bock drauf habt. Ne? Deswegen sage ich, ja, macht die Keyword-Recherche. Ja, erstellt die Keyword-Strategie. Ja, macht euren Content-Plan von mir aus auch. Aber macht es so, dass ihr auch Spaß dran habt. So, dass ihr euch in den Themen wiederfindet und dass ihr Lust drauf habt, eure Texte zu schreiben. Das ist einfach die Grundlage von allem. Wenn ihr keinen Bock auf eure Themen und eure Texte habt, kann das nicht funktionieren. Und wenn euch Schreiben generell keinen Spaß macht, dann sucht euch einen anderen Marketingkanal. So. Und aus genau dem gleichen Grund bin ich auch der Meinung, schreibt zuerst den Text und optimiere dann. Schreib einfach zuerst den Text mit den Inhalten, die du wichtig und relevant findest, so dass er dir Spaß macht. Ne? Damit du dich nicht in der Recherche und in der Konkurrenzanalyse verzettelst und damit du nicht den Spaß verlierst und nicht sagst, boah, jetzt habe ich irgendwie eine Stunde die Inhalte von anderen Seiten verglichen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen will, oder ich weiß gar nicht mehr, was mich unterscheidet. Einfach zuerst den Text schreiben. Erst den Text schreiben und dann den Text optimieren anhand grob der folgenden Fragen. Na? Prüfen solltet ihr, wenn der Text fertig ist. Kann eine Maschine euren Text lesen und verstehen? Dazu gehört eine klare Überschriftenstrategie. Struktur, es tut mir leid, ich fühle mich hier ein bisschen wie bei SEO 101. Und ich darf jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, sonst verzetteln wir uns hier total. Also, du gehst deinen Text im Nachhinein durch. Du guckst, hast du eine allgemeine Überschrift, ne, deine H1. Dann guckst du, ist dein Text unterteilt in Zwischenüberschriften. Und zwar viele, hau viele Zwischenüberschriften da rein. Dann guckst du auf deinen Satzbau. Wenn du ultralange Schachtelsätze findest, dann gehst du nochmal rein in den Text und guckst, dass du diese Schachtelsätze unterteilst in zwei oder drei kürzere Sätze. Dann schaust du deinen Text an und haust Absätze rein. Absätze machen jeden Text besser. Und dann guckst du nochmal inhaltlich, ob alles fachlich korrekt ist und ob du klare Definitionen hast. So. Das ist einfach einmal grob das Vorgehen, ich sage jetzt mal, für einen Blogartikel. Dann wird es wichtiger, dass du in deinen Texten viele, ich finde, das baut halt dann einfach auch schon wieder dolle Druck auf, aber also es wird trotzdem wichtiger, wie gut und wie einzigartig die Inhalte sind, die du liefern kannst. Also ob du deine eigene Meinung klar sagen kannst, ob du eigene Grafiken hast, ob du Fallbeispiele verwenden kannst, ob du eigene Analysen oder Reports hast. Das ist nicht für alle deine Texte wichtig. Aber insgesamt wertet es deine Webseite auf, wenn du das machen kannst. Und deswegen werden auch Persönlichkeitsartikel, Meinungsartikel in Zukunft stärker relevant werden. Dann werden eure Werte und euer Branding einen höheren Stellenwert bekommen. Also, dass ihr eure Werte und euer Branding klar habt und das in Klarheit nach außen tragen könnt. Das ist einfach wichtig für den Wiedererkennbarkeitswert eurer Marke. Also, wenn ihr in den Google-Zusammenfassungen ausgespielt werdet oder in KI-Systemen selber verlinkt werdet mit eurer Webseite. Dass wenn die Menschen euch einfach gesehen haben, auch nur vielleicht passiv gesehen haben, weil bei Google in den AI-Overviews ist es ja so, dass man die KI-Zusammenfassung kriegt und dann kriegt man rechts so kurze Vorschaubilder von den verlinkten Webseiten, wo man dann das Titelbild vom Blogartikel sieht, wo ja dann auch einfach das Branding schon klar erkennbar ist. Ne? Und so, das speichern sich die Menschen ab, unterbewusst, und wenn sie dann euch mehrmals gesehen haben, ne, dann klickt das, ah ja, okay, kenne ich doch, habe ich doch schon mal was gelesen. Das ist die eine Seite davon, und natürlich braucht ihr eure Werte klar und euer Branding klar und eure Unternehmensposition und Vision, sage ich jetzt mal hier mit den großen Marketingbegriffen, damit ihr eure Meinung auch in Klarheit nach draußen tragen könnt. Ne, damit ihr nicht so generisches Blabla schreibt, sondern dass es ein stimmiges Gesamtbild gibt. Und an der Stelle möchte ich aber auch einfach nochmal ganz klar sagen, erstens, Leben ist Veränderung. Das darf sich immer wieder ändern, ihr dürft es immer wieder neu anpassen. Und zweitens, ihr müsst es natürlich nicht von Anfang an zu 100% perfekt klar wissen. Das entsteht im Prozess, und anfangen und Dinge zu tun und Texte zu schreiben ist wichtiger, als da gleich mit den perfekten Werten und Branding einzugehen. So, jetzt muss ich mal kurz auf meine Notizen gucken. Das waren jetzt so die Punkte, bei denen es wirklich um, ich sag mal, allgemein eure Texte und eure Webseite so in Anführungszeichen untechnisch geht. Jetzt schauen wir da nochmal anders drauf. Einer der Tipps für Sichtbarkeit in KI-Systemen ist, prüfen, ob für euch strukturierte Daten Sinn machen. Das gilt auch schon ewig, das ist auch so ein ganz klassisches SEO-Thema. Ich erkläre euch jetzt mal kurz, was das heißt. Und das klassische Beispiel dafür sind immer Rezeptblogs. Wenn ihr im Internet nach einem Rezept sucht, dann bekommt ihr Treffer ausgespielt. Und meistens ist es dann so, dass auf der Suchergebnisseite die Ergebnisse, die kleinen Mini-Zusammenfassungen, ausführlich sind. Da wird zum Beispiel eine Sternebewertung von diesem Rezept angezeigt. Oder die Zubereitungszeit. Oder die Zutaten. Und das heißt dann Rich Snippet. Und das geht über strukturierte Daten. Da geht es einfach darum, dass das, was die Menschen ohne Klick sehen, direkt in der Google-Suche, dass das ausführlicher wird, damit die Menschen besser entscheiden können, wo sie hinklicken wollen. Und bei Produkten oder Dienstleistungen kann das, also für zum Beispiel die Landingpage von einem Online-Kurs, kann es da zum Beispiel um Preise oder Bewertungen gehen, die angezeigt werden. Und da ist einfach immer die grundlegende Frage, ob das überhaupt für euch sinnvoll ist. Weil kann sein, dass das für euch überhaupt gar keinen Sinn macht. Das einzige Beispiel, die einzige Ausnahme davon sind FAQs. FAQs fallen auch unter die strukturierten Daten, und die sind eigentlich immer sinnvoll, weil FAQs ja so aufgebaut sind, dass das eine Frage ist, idealerweise eine Frage, die sich eure Kundinnen und Kunden genauso stellen. Und dann eine kurze Antwort. Und das ist natürlich für sowohl für Google als auch für KI-Systeme optimal, weil das ist eine Frage, die klar gekennzeichnet ist, ne? Also strukturell in den FAQs. Ich muss kurz überlegen, wie ich das erklären kann. Also das ist, da geht es nicht um das Visuelle, wie das auf eurer Webseite aussieht, sondern da geht es um den Hintergrund, um die Codebasis, ne? Um den Quelltext, um die Programmiersprache eurer Webseite, und im Code selber sind die FAQs so gekennzeichnet, dass klar wird, okay, das ist jetzt eine Überschrift mit Frage und darunter kommt die Antwort. Das kann die KI erkennen. Deswegen sind auch die Zwischenüberschriften so wichtig, weil die KI das erkennen kann. Und dann kann die KI lesen, ah ja, okay, das ist die Frage. Die habe ich schnell gefunden, weil die ist gekennzeichnet als Überschrift, und die KI von Überschrift zu Überschrift. Und dann kommt darunter die Antwort. Und das macht es natürlich einfacher für die KI, solche Textbausteine zu zitieren. Das heißt, am Ende von langen Blogartikeln und auch am Ende von euren Landingpages macht es total viel Sinn, FAQs einzubauen. Die dürfen auch ausführlich sein und die dürfen auch Fragen beantworten, die ihr im Text auch schon beantwortet habt. Einfach, weil es super cool und übersichtlich ist. Ne? Es macht es der KI einfacher, es macht es Google einfacher und es macht es den Menschen einfacher. Dreimal ein Häkchen gesetzt. Dreimal super. Genau. Dann ist noch wichtig, dass die Webseite aktuell ist und aktuell gehalten wird. Dazu gehören auch, dass ihr Artikel überarbeitet. Gerade wenn es Trends und Prognosen sind, wenn da Daten genannt werden, wie jetzt gerade zum Beispiel, ne, ich habe über die Nutzerzahlen von KI-Systemen gesprochen, ich habe das im Internet recherchiert und habe da immer geguckt, oben am Anfang des Blogartikels steht da ein Datum, von wann ist der Artikel, ist der aus 2026. So. Und wenn so ein Artikel von euch 2 Jahre alt ist, dann macht es Sinn, den nochmal zu überarbeiten und dann auch in den Text eventuell reinzuschreiben. Das ist eine überarbeitete Fassung von 2026 und oben das Datum anzupassen. Das ist auch wieder für Menschen wichtig und für KI-Systeme, weil die können das beide auslesen und die wissen dann beide, ah ja, die Infos sind up to date, weil veraltete Informationen möchte keiner haben. So. Und dann würde ich sagen, es wird einfach auch nochmal wichtiger, eine gute, stringente interne Verlinkung zu haben, weil wieder, das gilt für Menschen und das gilt für KI-Systeme und das gilt für Google. Im Internet bewegt man sich von Link zu Link fort. Das heißt, mit deiner internen Verlinkung kannst du steuern, wie sich Menschen und Programme von über deine Webseite fortbewegen. Und das kannst du nutzen, um gezielt zu bestimmten Unterseiten hinzuführen. Und das kannst du aber auch nutzen, um insgesamt die Verweildauer auf deiner Webseite zu erhöhen. So. Ja. Jetzt muss ich nochmal überlegen. Aber ich glaube, wir haben jetzt grob einmal alles abgehakt. Ich glaube, das waren ultra viele Informationen. Ich würde sagen, das Allerwichtigste, was ihr auf jeden Fall mitnehmen solltet, ist eure Webseite technisch gut und sauber aufgestellt. Wenn ihr die Webseite von einem Profi habt erstellen lassen, dann könnt ihr euch ziemlich sicher sein, dass das gegeben ist. Und ansonsten ist zum Beispiel so ein SEO-Check immer eine super gute Möglichkeit. Kann man bei mir machen lassen, kann man auch bei anderen Menschen machen lassen. Da bekommt ihr einmal eine Aufstellung von verschiedenen Blickwinkeln auf eure Webseite und wie die aufgestellt sind, was euer SEO angeht. Und da ist natürlich ein großer Bestandteil auch einfach, wie ist die Webseite technisch aufgestellt. Na, und ich sage das ganz klar dazu, weil ich das Gefühl habe, gerade der technische Teil, das ist der Teil, bei dem Menschen dann oft strugglen, wo sie unsicher werden, wo sie sich nicht ganz sicher sind. Boah, habe ich das richtig gemacht? Wie steht meine Webseite überhaupt da? Ich kann das gar nicht so richtig einschätzen. Und dann ist halt aber meiner Meinung nach wirklich der zweite große Bestandteil sind eure Texte selber. Und zwar, dass die, wie gesagt, fachlich korrekt sind, grammatikalisch korrekt sind und von der Formatierung her einfach und gut zu lesen. Das sind die 2 Punkte, auf die ich das Hauptaugenmerk legen würde. Und wenn ihr das Gefühl habt, ja okay, da sind wir super aufgestellt, jetzt wollen wir da nochmal einen extra Schritt gehen und noch ein bisschen mehr machen, dann würde ich mir die ganzen anderen Punkte anschauen, die ich jetzt gerade hier aufgezählt habe. Und weil das so viele waren, werde ich euch die einfach in die Shownotes packen, weil dann könnt ihr euch die einfach rauskopieren wie so eine kleine Checkliste. Und könnt einmal, ich sag mal, die wichtigsten Unterseiten eurer Webseite angucken, überprüfen, ob das alles stimmt und da ein Häkchen für euch setzen. Und dann wisst ihr, ja okay, das passt. Ich muss mir da nicht so dolle viele Sorgen machen. Das ist schon alles auf einem guten Weg. Huiuiui, das war jetzt ganz schön viel. Wenn ihr Fragen dazu habt oder Wünsche oder Feedback, dann schreibt mir so gerne einen Kommentar direkt hier unter die Podcast-Folge oder meldet euch per E-Mail an